ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Hallo, ich habe da mal zwei Brocken mitgebracht, zwei schwere Brocken, einen aus Berlin, einen aus Brandenburg und noch eine kleine Belohnung. Ja, fangen wir vielleicht doch damit an. Keine Streiks bis auf Weiteres bei der BVG, so wie es jetzt aussieht. BVG und Verdi akzeptieren den Vorschlag der Schlichter. BVG-Spitze und Verdi-Mitglieder müssen noch zustimmen, aber da sollte nichts mehr rumpeln, soweit wir hören. Jetzt aber zu den zwei Brocken. Nummer 1, Kai Wegner. Der regierende Bürgermeister Berlins hat heute im Brustton der Überzeugung gesagt, dass er in der Berliner Verwaltung Ordnung schaffen wolle. Er hat die Verwaltungsreform zur Chefsache erklärt. An diesem Brocken wurde ja in Berlin ein Vierteljahrhundert lang herumgehämmert. Jetzt ist sie, also die Reform, im Parlament. Und das war Kai Wegner eine Regierungserklärung wert, heute zum Auftakt der ersten Beratung.
Künftig wird es kein Behörden-Ping-Pong mehr geben, weil die Zuständigkeiten klar sind. Dann herrscht keine Unsicherheit mehr, wer eigentlich verantwortlich ist. Dann kann auch keiner mehr mit dem Finger auf den anderen zeigen. Dann herrscht ganz einfach Klarheit.
Sagt Kai Wegner. Jan Menzel aus unserer landespolitischen Redaktion hat die Debatte im Abgeordnetenhaus verfolgt und zu Wegners Rede sagte er im Gespräch Folgendes.
Also man hat Kai Wegner schon angemerkt, er ist sich bewusst, dass hier was Großes gelungen ist, dass eine besondere Stunde heute im Abgeordnetenhaus war. Ich habe ihn aber nicht triumphierend erlebt. Er hat gesagt, er sei froh über diesen gemeinsamen Prozess, den man absolviert habe. Der sei intensiv und auch voller Mühen gewesen, aber diese Reform, so Wegner, sei ein echter Gamechanger. Also der Regierende hat aber auch nicht verschwiegen, dieses Reformpaket ist erst der Anfang. Die Umsetzung wird mindestens genauso anstrengend.
Und was beinhaltet denn der Reformvorschlag im Kern? Also an welcher Stelle sind dann auch Verfassungsänderungen notwendig?
Es sind zwei Punkte, um die es geht. Einmal bekommt Berlin ein neues Landesorganisationsgesetz, in dem die Zuständigkeiten klarer, besser, neu geregelt werden sollen. Vor allem aber, was ist mit dem Punkt, wenn sich Senat und Bezirke nicht einigen können? Es wird eine Einigungsstelle geben, die dann in solchen Fällen schneller eben eine Einigkeit herstellen soll. Und dann besagte Verfassungsänderung, dort soll genau fixiert werden, was sind eigentlich die viel beschworenen Aufgaben von gesamtstädtischer Bedeutung, wo muss zentral gesteuert werden, wo ist eben dann auch eine Senatsverwaltung zuständig. Außerdem soll in der Verfassung definiert werden, wann genau der Senat eingreifen darf, quasi in die Bezirke hineinregiert. Und an anderer Stelle wird es sehr konkret werden. Es soll nochmal geregelt werden, dass Bezirke oder Stellen oder Behörden die Aufgaben zugewiesen bekommen, dafür auch das notwendige Geld erhalten. Stichwort Konnexität. Das war ja in der Vergangenheit immer wieder ein Zankapfel.
Wie verhält sich denn die Opposition zu diesem Entwurf der Verwaltungsreform?
Durchaus wohlwollend und sehr aufgeschlossen. Es war da sehr viel von Dank die Rede in dieser Parlamentsdebatte. Wechselseitig wurde der ausgetauscht. Tobias Schulze von der Linken hat gesagt, diese Reform, die ist längst überfällig. Für Werner Graf von den Grünen ist es ein Meilenstein für ein besseres Berlin. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil es formal zwar der Vorschlag des Senats ist, der hier debattiert wird, aber am Grundgerüst, an den Eckpunkten, da hat man gemeinsam die letzten Monate und Jahre herumgeschraubt, Senat und Bezirke, Koalition und demokratische Opposition, wie es immer wieder heißt, die AfD war ja nicht dabei. Deswegen sind hier auch vier Parteien in der gleichen Richtung unterwegs. Einzig die AfD, die ist sehr skeptisch. Fraktionschefin Christine Brink hat gesagt, es müsse sich erst noch zeigen, ob das nun eine echte Reform oder nur ein Reformchen ist. Es geht ihr nicht weit genug und sie hat insbesondere kritisiert, dass es nun doch keine Möglichkeit geben wird, die Bezirksbürgermeister direkt zu wählen.
Wie stehen da jetzt die Chancen, dass die Verfassungsänderungen auch möglich werden und damit ja auch die Reform? Oder kann ich mir die Frage jetzt sparen nach so viel Zustimmung?
Es gibt noch ein paar offene Punkte, darauf hat die SPD hingewiesen. Wie macht man das genau mit der Einigungsstelle? Hat die wirklich das letzte Wort? Geht das von der Verfassung her? Darüber wird noch zu reden sein, aber ich glaube, diese Reform, die wird kommen.
Und wie bewertest du, wie jetzt CDU und SPD die Reform angepackt haben, also sozusagen final?
Ja, es gab einen Satz heute im Parlament, das sei ja nicht das Werk des einen regierenden Bürgermeisters, gemeint ist Kai Wegner, es sei das Projekt des gesamten demokratischen Spektrums. Tobias Schulze von der Linken hat das gesagt. Und das stimmt ja, daran haben ja schon zuvor Staatssekretäre gearbeitet. Insofern kann man sagen, hier haben sehr viele Parteien diesen Leidensdruck erlebt, den es bedeutet, wenn eine Verwaltung eben nicht gut funktioniert. Das war ein langer Prozess. Sie haben sich zusammengerauft und das nun aber alles zusammenkam, dass die Vorarbeiten aufgenommen wurden, das kann man sagen, das ist schon ein Verdienst von Kai Wegner, dem es gelungen ist, hier wirklich einen Prozess in Gang zu setzen. Und insoweit ist das jetzt schon für Berlin und für die langen Diskussionen ein großer Wurf.
Sagt unser Landesreporter Jan Menzel. Anfang nächsten Jahres soll die Verwaltungsreform in Kraft treten, gerade noch rechtzeitig vor der nächsten Wahl in Berlin. Die steht ja für Herbst 2026 im Kalender. So, und jetzt kommt der zweite Brocken, der Doppelhaushalt in Brandenburg. Vor dem Landtag in Potsdam gab es heute Proteste dagegen und drinnen gab es Streit darüber, ob der Haushaltsplan der Landesregierung das ist, was das Land jetzt braucht. Und nicht nur die Opposition, sondern auch die Demonstranten vor dem Landtag zweifeln daran.
Das ist das Erste, woran die Politiker dann am Ende denken. Erstmal Geld bei den Kindern, bei den Armen wegnehmen und dann schauen wir weiter.
Erzieher Piet Karus, die Kita-Kinder und auch Vertreter von Umwelt- und Sozialverbänden protestieren gegen vorgesehene Streichungen, obwohl Finanzminister Robert Krumbach BSW erklärt hatte, von Rotstift könne keine Rede sein. Heute sagt er, dass die schwierigen Verhältnisse zu Einschnitten zwingen würden.
Das ist nicht einfach, aber das ist verantwortungsbewusste Politik. Richtschnur war dabei immer, für die Menschen mehr Brandenburg zu ermöglichen.
So solle der Doppelhaushaltsentwurf mit 16,7 Milliarden Euro für dieses Jahr und 17,4 Milliarden Euro für nächstes, ein Rekordbudget, zum Beispiel mehr Polizisten und mehr Investitionsgelder für Krankenhäuser möglich machen. Von der Opposition kommt trotzdem scharfe Kritik. Mehr Brandenburg, wo denn, fragt etwa CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Trotz Rekordhaushalt wird bei allem gekürzt, was Zukunft hat. Bildung, Sicherheit, Infrastruktur. Selbst bei den Tafeln streichen sie, die so eine wichtige soziale Aufgabe haben für die Schwächsten im Land.
Die AfD lehnt den Entwurf grundsätzlich ab, da, so der Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt, gegen die Bevölkerung Geld fließen soll in Migrationssozialarbeit und die Förderung von regenerativer Energie. Dass die Landesregierung zudem 2 Milliarden Euro neuen Schulden aufnehmen will, könne sie auch nicht einfach mit einer neuen Regelung zur Schuldenbremse auf Bundesebene legitimieren.
Ohne eine Änderung der Schuldenbremse hier im Land Brandenburg werden wir eine Normenkontrollklage beim Landesverfassungsgericht einreichen.
Bei so scharfer Kritik warnt der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Lüttmann, es gehe im Landtag jetzt auch darum, konstruktiv miteinander Verbesserungen des Haushaltes zu diskutieren und dabei fair die selten so schwierige wirtschaftliche Weltlage zu beachten. Denn es gehe schlicht auch um den Erhalt der Demokratie an sich.
Schaffen wir es, auf allen politischen Ebenen eine neue Sparsamkeit miteinander zu vereinbaren, ohne gegenseitige Vorwürfe und Schaum vor dem Mund? Oder zerlegen sich die verantwortungstragenden Parteien in diesen Auseinandersetzungen und stärken am Ende damit nur das politische Extrem in unserem Land?
Der Landtag diskutiert die Haushaltspläne jetzt weiter. Bis Juni soll der Doppeletat dann verabschiedet werden.
Tja, und das war unser Landesreporter Nico Hecht mit seinem Bericht. Zurück nach Berlin. Die spektakulärste Baustelle der Hauptstadt geht in die entscheidende Phase. Morgen ab 12.30 Uhr wird die Ringbahnbrücke am Dreieck-Funkturm abgerissen. Rund um die Uhr wird dort 7 Tage lang gearbeitet. Die Autobahn GmbH hat einen eigenen YouTube-Kanal geschaltet, auf dem man sich das ansehen kann. Die Anwohner in der Dernburgstraße werden den Kanal bald voll haben. Sie wohnen teilweise nur 100 Meter Luftlinie vom Abriss entfernt. Sie haben eine Entschädigung angeboten bekommen von der Autobahn GmbH. 100 Euro pro Tag und Person. RBB-Reporterin Juliane Kowolek hat sich mal umgehört, wie das so ankommt.
700 Euro können die Anwohner der Dernburgstraße 27 bis 57 beantragen, heißt es in einem Schreiben der Autobahn GmbH. Das Geld stehe für die Bezahlung von Ersatzwohnraum, etwa in einem Hotel, zur Verfügung. Viele wollen allerdings nur das Geld beantragen und den Lärm irgendwie aushalten. Sie sind ohnehin viel gewohnt, denn sie wohnten bis vor kurzem direkt an der A100 und Ringbahn.
Das könnte man über einen Anwalt machen, kriegt man vielleicht ein bisschen mehr, aber letztendlich ist das alles eine Zeitfrage.
Klar, würde ich gerne mehr nehmen, aber ich finde 100 Euro pro Nacht, also für die Lärmbelästigung, ja, okay. Na, ich denke, das ist auch ein bisschen erschüttert, oder? Kann ich mir vorstellen, dass es nicht nur laut wird, sondern dass es vielleicht so ein bisschen der Boden bebt oder so. Ich weiß es nicht.
Wir werden den Antrag auf jeden Fall stellen, weil morgens ist es unerträglich. Da ist so ein Pfeifen und Piepen immer von den Radladern, die mal zurückfahren und vorwärts fahren. So wacht man schon mal auf und das geht dann den ganzen Tag so weiter. Wir haben ja ein paar Kinder und es wird schwierig, jetzt mit denen ins Hotel zu gehen. Muss man schauen.
In dem Schreiben kündigt die Autobahn GmbH an, dass in den nächsten 7 Tagen des Abrisses der Ringbahnbrücke auch nachts über 60 Dezibel erreicht werden könnten. Das ist so laut wie ein Staubsauger oder eine Unterhaltung. Weil das eine erhebliche Beeinträchtigung ist, urteilte der Bundesgerichtshof 2020, dass Mieter einen Anspruch auf eine Mietminderung von 5-40% haben. Die könnten sie bei ihrem Vermieter durchsetzen, der müsste wiederum gegen das Bauunternehmen klagen. Durch die angebotene Entschädigung spare man sich das alles, sagt Sebastian Miemels, Anwalt für Miet- und Baurecht.
Das ist generell dann üblich, wenn unklar ist, ob überhaupt Entschädigungsansprüche entstehen könnten oder Rechtsstreitigkeiten entstehen können. Prinzipiell besteht generell die Gefahr, dass aus derartigen Baulärmbelästigungen Rechtsstreitigkeiten entstehen. Aber diese Prozesse sind meist sehr kostenspielig, zeitaufwendig und bringen eigentlich nicht in der gebotenen Kürze das entsprechende Ergebnis. Deswegen ist es immer ratsam, dass man sich vorher einigt und wie in dem Fall hier eventuell schon Entschädigungsansprüche anbietet.
Mit dem Annehmen des Geldes verzichten die Mieter quasi auf spätere Ansprüche. Und am Ende ist das Angebot von 700 Euro gar nicht so schlecht. Denn eine Mietminderung von maximal 40% für einen Zeitraum von einer Woche würde bei den meisten Mietern ohnehin nur wenige 100 Euro einbringen. Ein Anwohner erzählt, er nimmt das Geld und fährt dafür in der Zeit in den Urlaub.
Das war RBB-Reporterin Juliane Kowolik über die Entschädigung für die Anwohner der abzureißenden Ringbahnbrücke. Morgen geht's los, 7 Tage und Nächte lang.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Der Trend Girls Walking Talking kommt aus New York City. Nun gibt es ihn auch in Prenzlau. Frauen und Mädchen, die sich vorher nicht kannten, treffen sich hier zum gemeinsamen Spazierengehen und sprechen. Worüber, erzählt Teilnehmerin Cecilia.
Über Gott und die Welt. Über Bücher zum Beispiel oder auch über Kinofilme. Oder eben auch so ganz triviale Sachen wie Backrezepte.
Lopen und Vertellen vom Melken nennt sich die Gruppe. Das ist Plattdeutsch und heißt übersetzt Laufen und Erzählen für Mädchen. Die Gruppe ist für Frauen jeden Alters offen. Eine der Initiatorinnen ist Ines, die nur mit Vornamen genannt werden möchte.
Das können wir doch auch machen hier in der Uckermark. Das ist doch toll. Dann haben wir uns was ausgedacht, was wir machen können. Erstmal in Prenzlau beginnen und dann immer so peu à peu weiter in der Uckermark uns rumtreiben.
Circa alle 2 Wochen finden die Frauenspaziergänge statt. Zuerst werden Namensschilder geschrieben. Heute machen die Mädels die Flaniermeile von Prenzlau unsicher, die Uckerpromenade, die zur Bundesgartenschau 2013 aufgepeppt wurde. Obwohl sich nicht alle kennen, finden sich gleich Gruppen zusammen und es wird munter drauf losgeplaudert. Loben und Vertellen eben.
Erstmal schon altersgerecht macht das viel aus, ne? Ich war in einer anderen Gruppe mit so jungen Frauen, da konnte ich nicht mehr mithalten. Aber so, das ist schön,
sagt die 83-jährige Gitti. Ziemlich zügig geht es voran. Die meisten Teilnehmerinnen des Frauenspaziergangs sind Rentnerinnen. Sie wollen fit bleiben, Körper und Geist in Schwung halten, so Angelika.
Für uns ist es auch noch eine Vorbereitung für den Uckermarsch, weil wir ja jedes Jahr daran bisher teilgenommen haben. Und ja, ist eine Möglichkeit, auch sich vorzubereiten. Ne? Und dann ein bisschen Quatschen ist auch nicht schlecht.
Der Spaziergang ist eine Entdeckungstour. Was auf dem Weg liegt, wird erkundet. Auch mit Körpereinsatz. Als es an einem See vorbeigeht, wagt sich Gitti spontan ins eiskalte Wasser.
Ganz herrlich, man merkt gar nicht, dass es so kalt ist. Ist überhaupt nicht. Und noch schöner ist, wenn du rausgehst und die Strümpfe wieder, dann hast du ganz warme Füße. Ja, alles aus Erfahrung. Mein Mann sagt immer, du wirst 93.
Gemeinsam eine gute Zeit verbringen, neue Bekanntschaften schließen, nicht allein sein. Das ist der Sinn hinter den Spaziergängen, sagt Initiatorin Ines.
Wir wollen ein paar Leute so aus der Einsamkeit herausholen, dass die nicht einsam sind. Ist natürlich manchmal schwer und manche trauen sich da noch nicht. Aber wir hoffen ja auf die Mundpropaganda, wenn jetzt hier die Mädels, die mitgehen, anderen erzählen, könnt ihr mitkommen, macht mal und keine Verpflichtung und ist alles freiwillig, wir sind kein Verein, es ist alles ganz locker. Und da hoffen wir auch so ein paar aus ihrer Lethargie zu holen.
Rund 1,5 Stunden dauern die Frauenspaziergänge. Danach gibt's immer noch was extra. Kultur zum Beispiel. Diesmal in der Prenzlauer Begegnungsstätte Diester eine Feier zum persischen Neujahrsfest Nowruz. Nach iranischem Kalender hat gerade das Jahr 1404 begonnen. Auf Gesundheit, Liebe, Weisheit und Geduld trinken die Frauen mit den iranischen Gastgeberinnen. Für Teilnehmerin Cecilia sind auch solche Erlebnisse das Bereichernde an den Spaziergängen.
Andere Religionen kennenlernen und andere Traditionen finde ich total wichtig und schön. Ja, super.
Die Termine für die Frauenspaziergänge in Prenzlau finden sich im Internet unter dem Stichwort Lopen und Vertellen für Mecken.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Den Tag können Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.